Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Eiszeit FM, eurem kleinen Familienprogramm zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Heute geht es aber nicht um die Adler, sondern wir sagen Happy New Year nach New York. Hallo Thorsten, herzlich willkommen.
Jo, moin Sven. Das ist schön, mal wieder voneinander so zu hören und zu sehen. Ja. Happy New Year zu allen. Ich bin wieder da.
Ja, wir sind säumig. Also wir haben jetzt gerade besprochen schon vorher, wir müssen die Schlagzahl erhöhen. Das kann so nicht bleiben. Es gibt zu viele Themen. Wenn ich hier auf meinen Zettel schaue, dann werden wir heute wieder nicht gut durchkommen, weil für alle, die es noch nie gehört haben, wir setzen uns ein Zeitlimit. Das besteht bei 45 Minuten und was danach nicht gesagt ist, wird ein andermal gesagt. Beziehungsweise High- und Lowlights gönnen wir uns immer noch für die Overtime, aber alles andere wird dort gesagt. Wir schauen also heute wieder nach Nordamerika, bevor wir das tun, und das geht noch nicht auf die Zeit, Thorsten. Noch kurz Werbung, ihr könnt uns folgen auf Instagram, da hat sich einiges getan in letzter Zeit. Vielen Dank für all die Neuen, die da sind, freut uns sehr. Ihr könnt uns folgen auf Blue Sky, wir freuen uns auch auf allen Kanälen über Reaktionen, nicht nur Folgen, sondern auch Interaktion ist ja dann das Zauberwort dafür. Wer auf eine Adlerfolge wartet, Phil und ich sind für kommende Woche verabredet, kann ich schon mal ankündigen. Und wer uns unterstützen mag im neuen Jahr, kann das auch tun. PayPal, eiszeitfm@gmail.com bei PayPal oder eine E-Mail schreiben an eiszeitfm@gmail.com. Dann schicke ich gerne eine Bankverbindung raus, wer das tun mag. So, jetzt aber zu den Themen, die wirklich wichtig sind. Thorsten, du hast mir ein Thema hingelegt, als ich fragte, worüber reden wir denn heute? Ich hatte ehrlicherweise gar nichts davon mitbekommen, was dann aber wahrscheinlich an meiner Ignoranz ein bisschen lag gegenüber unterklassigem nordamerikanischen Eishockey. Die ECHL war im Streik.
Und ja, genau.
Eishockey Deutschland hat es nicht so richtig wahrgenommen, sage ich mal.
Ich glaube, die ECHL wird jetzt in Deutschland auch eh nicht so besonders doll wahrgenommen.
Es soll Manager geben, die dann nie ein Spiel gesehen haben, ja.
Ja, das sind natürlich dann die nicht so schlauen Manager, glaube ich. Also es gibt ja durchaus auch Manager, die da ihren halben Kader ja verpflichtet haben.
Grüße nach Nürnberg.
Genau, Grüße nach Nürnberg, da merkt man halt, der gute Stefan Ustorf, der hat hier halt mal gespielt, hier drüben. Der hat halt da irgendwie so ein bisschen ein Händchen für. Und ich glaube, wir kriegen auch heute so ein bisschen raus, warum das für Leute, die in der ECHL gut sind, höchst attraktiv ist, in Nürnberg oder anderswo auch in der DEL 2 oder selbst in der Oberliga zu spielen. Ich glaube, wir kriegen davon heute so eine kleine Ahnung.
Ja, wir kriegen da so ein Gefühl für. So ging es mir auch, als ich dann mal mich ein bisschen informiert habe zu dem Thema. Mir war das ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Also so, dass es, wie soll ich sagen, dass du auf so einem Level da unterwegs bist. Und ich habe die Frage, die ich mir dann direkt gestellt habe, warum schaut man nicht viel mehr dort nach Spielern? Weil du kriegst Spieler, die talentiert sind, die ein Level haben, die einen Arbeitsethos haben, sonst tust du dir das ja ab einem gewissen Alter auch nicht mehr an, die einfach Bock auf Eishockey haben. Und die zudem nicht allzu teuer sind, um jetzt mal so schon den Bogen zu spannen. Und das war für mich so beim Lesen so schon so die Frage, warum wird das nicht mehr getan? Also gar nicht jetzt nur DEL. Also da, dass man da vielleicht noch in ein höheres Regal greifen kann, ist nochmal ein anderes Thema. Dass man dann aber auch mal einen Blick für Talente haben sollte, ist ja unbestritten. Aber gerade so DL2 und Oberliga müsste doch viel mehr kommen, ist so mein erster Gedankengang. Wir kommen gleich zu den Zahlen, für alle, die sich jetzt schon wundern, über was reden die da?
Na gut, das Problem ist halt, du hast halt die Ausländerbeschränkungen, die insbesondere natürlich in der Oberliga noch relativ eng sind. Also da brauchst du halt auch nicht so fürchterlich viele. Da ist halt der Markt relativ übersichtlich. Und ich glaube, dann sind das halt auch vielfach noch so Vereine, wo es dann tatsächlich noch Vereine sind, die dann natürlich auch Schwierigkeiten haben. Wer beobachtet die Leute? Wer nimmt Kontakt zu denen auf? sind überhaupt alle Spieler in der ICHL mit irgendeinem Agenten verbunden, der jetzt überhaupt Kontakte nach Europa hat? Ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher, ob die da wirklich jetzt alle so wirklich auch dann zur Verfügung stünden oder ob da auch wirklich alle so überhaupt die Chancen jetzt ausgelotet haben, was sie da noch draus machen könnten aus ihrem Sport. Ich habe eher so das Gefühl, wenn die Leute da so feststellen, sie sind da jetzt so 5, 6 Jahre gewesen, die hören dann auf. Also die machen dann irgendwas anderes, weil was ich auch gelernt habe jetzt ist, die werden ja nicht mal durchgängig das Jahr über bezahlt. Die kriegen in der ICHL Geld für 6 Monate von Oktober an und wenn sie in die Playoffs kommen, dann gibt das nochmal extra Geld. Ja. Also das heißt, wenn die dann ausgeschieden sind in den Playoffs nach einer Runde, dann ist auch ihr Arbeitsvertrag zu Ende und dann gehen diese Leute größtenteils arbeiten, ganz einfach. Ja,
ja und, um jetzt mal die Zahlen zu nennen, das durchschnittliche Gehalt im neuen CBA seit dem 31.12. in Kraft trat, insgesamt sind jetzt diese Saison 41 Spieler ausgefallen, also man muss sich mal geben, es wurde gestreikt. Und es gibt den Satz der Spieler, es ging nicht um Kohle, aber wenn wir erstmal über Geld reden, wir reden ja dann nochmal über das, was nebendran noch steht, also worum es eigentlich wirklich geht, was du schon angedeutet hast. Die Spieler bekommen im Durchschnitt pro Saison von Oktober bis April $24.600.
Ja, und ich habe das mal so fröhlich umgerechnet, sind also brutto so 2.800 Euro ungefähr, wenn man das mal so mit dem jetzigen Kurs nimmt. Und naja, wie ich vorhin schon mal so gesagt habe, von den Tribünen hört man da keinen Scheiß Millionäre. Ne? Das ist also der große Vorteil. Ja, also das ist schon irgendwie, wenn man dann noch sieht, wie hier das Preisniveau in diesem Land ist, dann weißt du, also von 2.800 Euro kannst du hier zumindest in den Großstädten nicht mal wohnen. Also da wird es dann richtig eng.
Ja. Und es gibt Tagegeld bei Auswärtsfahrten.
Genau, bei Auswärtsfahrten gibt es noch ein Tagegeld. Das ist auch schön, das ist jetzt auch erhöht worden. Ja, und damit geht es dann halt los. Die haben halt auch oftmals so Touren, die gehen dann 3 Tage hintereinander, werden dann da irgendwelche Auswärtsspiele gemacht. Und das findet hier natürlich alles mit Bus statt. Und wenn man dann halt sieht, wie die Entfernungen hier so sind, dann sitzt man halt auch schon manchmal ein bisschen länger im Bus, als ich das so als Eisbären-Fan gewöhnt bin. Also unsere schönsten Fahrten sind natürlich immer nach Schwenningen mit dem Bus. Ja, wo du dann Ewigkeiten da rumfährst. Also ich kann mich an eine Tour erinnern, in den 90ern sind wir dann so 12 Stunden mit dem Bus da hingefahren. Dann mussten wir natürlich 4 Stunden vorher da sein, wegen der Busfahrer, wegen der Pause. Dann hat unsere Mannschaft da ohne Emotionen 3-0 verloren und dann fährst du 12 Stunden zurück. Und dann fragt dich ab Arbeit nächsten Morgen einer, na, wie war dein Wochenende? Da kannst du nur sagen, willst du gleich auf die Fresse oder wollen wir bis zur Mittagspause warten? Ja, also ja. Das ist deren täglich Brot, das ist deren Arbeit. Die fahren also 12, 14 Stunden mit dem Bus durch die Gegend, machen irgendwo 2, 3 Auswärtsspiele, ist schon hart. Ja.
Also man muss ja dann auch sagen, das sind nicht die Luxusbusse, wie du sie aus der DEL von den Top-Teams kennst, sondern das sind so die klassischen, du hast eben gerade von der Fanfahrt gesprochen, die man so von der Auswärtsfahrt kennt. Also klassischer Zweiersitz, fertig. Genau. Es sind ja jetzt auch Regelungen enthalten, man muss sich das echt mal klar machen, die sagen keine Back-to-Back-Spiele, eben wegen der Busfahrten, die über 360 Meilen Fahrt beinhalten. Das heißt, du hast an einem Abend gespielt und bist dann am nächsten Tag
500
Kilometer, Meilen, also über 500 Kilometer, ne?
Genau, 500 Meilen weiter ist dann das nächste Spiel, ja. Das ist hier übrigens, das ist übrigens auch AHL ganz normal, ne? Also, So richtig dicht ist das auch nicht, wenn du einen Tag Lehigh Valley spielst und am nächsten Tag spielst du irgendwo in Providence, da bist du auch deine 6, 7 Stunden mit dem Bus unterwegs. Also das ist hier täglich Brot, wenn du nicht gerade in der NHL spielst, wo halt dein Team so ein Flugzeug hat, mit dem du dann halt hier fröhlich durch das Land geflogen wirst, ne? Oder durch die Länder. Das ist schon eine heftige Nummer. Das ist hier hartes Brot. Und geht in der ICHL halt noch weiter, dass die jetzt in ihrem Vertrag drinstehen haben, dass sie Anspruch haben, darauf neuwertige Ausrüstung zu kriegen. Ja, also muss man sich mal reinziehen. Das ist professioneller Sport und die haben denen da echt irgendwelches altes Zeug in die Hand gedrückt, wenn die da, zumindest wahrscheinlich, wenn du neu und jung warst. Also auch da wird es natürlich sicherlich eine Hierarchie geben. Wenn du da der erste Reihe Stürmer bist, dann musst du dir das vielleicht nicht gefallen lassen. Aber es gibt zum Beispiel auch Berichte, dass Leute gesagt haben, du hast hier nicht mal Helme, die vernünftig passen, und haben sich teilweise dann Ausrüstung selber gekauft, weil sie damit halt irgendwie besser spielen konnten. Ja, also ist schon irgendwie ein bisschen, erinnert ein bisschen an Amateursport. Ne?
Ja, und auch was, auch so eine Nummer, das ist ja ein Sport, der sehr verletzungsanfällig ist, wo den Spielern viel abverlangt wird. Wir haben es ja gerade ein Stück weit erzählt. Auch solche Sachen wie, dass es bisher nicht geregelt war, dass deine medizinische Versorgung durchgängig vorhanden ist. Also, dass du eine ärztliche Versorgung auch in der Zeit hast, wo dein Vertrag eben nicht gilt, nicht mehr läuft. Ja. Und dass er sozusagen, genau. Du hast ja einen Vertrag, wir kennen es aus früheren Bundesliga-Zeiten ja auch, wo die Spieler im Mai dann zum Arbeitsamt geschickt wurden, bis September oder bis September. So ist es da ja auch im Endeffekt. Du hast sozusagen einen Dreijahresvertrag, der gilt dann aber jeweils von Oktober bis Ende April. Ja. Und in der Zeit zwischendrin haben die Clubs halt gesagt, ja, guck selber, wie du deine Verletzung behandeln lässt, ist dein Problem. Und das wurde jetzt auch geregelt. Also es ging weniger um diese Gehaltsanpassung, obwohl wir ja sagen, es ist ein Niveau, mit dem du dir kein vernünftiges Leben garantieren kannst, erstmal. Also kein auskömmlich und gar nicht. Okay, Wohnung wird gestellt, wobei auch immer die Frage ist, was dir da gestellt wird. Aber dass dir die ärztliche Versorgung erkämpft werden muss über den Sommer hinaus, ist ja Wahnsinn. Du wirst auch für Sommertrainingslager nicht bezahlt. Also Sommercamp wirst du nicht bezahlt.
Genau, und man muss dann eben noch sehen, dass dieses Thema Gesundheitsversorgung hier in Amerika natürlich eine harte Nuss ist.
Ja.
Ja, weil wenn du nämlich hier zu einem Arzt kommst, ich kann das aus eigener Erfahrung sehr plastisch erzählen, und sagst, du bist Selbstzahler, dann gehen hier überall die Dollarzeichen in den Augen an und dann wird's teuer. Ja, ich meine, ich habe natürlich eine Absicherung, dass mir das irgendwie erstattet wird, aber ich habe da mehrfach ganz schön mit den Ohren geschlackert, was für Beträge hier so für einfachste Behandlungen von Erkältungen und Konsorten hier so bezahlt werden. Ja? Und das geht ja den Leuten dann auch ähnlich. Also die gehen dann irgendwo, arbeiten wahrscheinlich nur, damit sie irgendwie eine Krankenversicherung kriegen. Ja, oder einen Zuschuss zu einer Krankenversicherung. Also das ist schon echt eine harte Nuss. Habe ich so, also bis zu diesem Punkt, wo das dann mit Streik ging, habe ich das auch gar nicht so mitgeschnitten, obwohl ich da auch schon ab und zu mal Spiele gesehen habe und sagen muss, das ist ein Niveau, das ist ansehnlich. Und das sind teilweise auch Arenen, die absolut NHL-Niveau haben. Also beispielsweise Orlando Solar Bears, die spielen in Orlando in der Halle, wo auch die Orlando Magic Basketball spielen. Ja, NBA, also das ist eine Multimillionen-Dollar-Arena, ein perfektes Teil. Da spielen die dritte Liga und da kommen tatsächlich auch ein paar Leute. Der Oberrang ist jetzt, glaube ich, nicht so häufig voll da, aber da sind ein paar tausend Zuschauer. Das heißt, da wird Geld verdient.
Was zahlt man da in Eintritt, wäre jetzt meine nächste Frage. Und Getränke und so dieser Kram.
Das ist lange nicht so teuer wie NHL. Also ich habe jetzt gerade da zwei Karten für die Osterferien gekauft und habe, glaube ich, für zwei Karten irgendwas bei $80 bezahlt oder so. Was im
sind aber trotzdem $40.
Sind $40, genau. Ne? Also
ja,
sind
gute also, Karten. Wenn ich rechne, hätte man, glaube ich, auch für 20 Zuschauer gekriegt. Oder was?
Genau, hätte man, glaube ich, auch für 20 in der Kurve gekriegt oder so. Also ich habe natürlich dann wieder mal ein bisschen vernünftig gekauft. Aber wie gesagt, da werden Umsätze generiert. Ja, und wo Umsätze generiert werden, wird in der Regel auch irgendwie Gewinn generiert, jedenfalls in diesem Land. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass hier irgendein Profisport betreibt, ohne dass Geld verdient wird. Und das Geld wird, glaube ich, relativ merkwürdig verteilt. Also bei denen, die da die Hauptakteure sind, kommt auf jeden Fall nicht so ganz fürchterlich viel an bisher.
Ja, spannend. Das ist eigentlich, vor allem sind ja viele dann noch assoziiert mit NHL-Teams. Also du bist ja sozusagen dann auch nochmal nah dran. Mannheimer Fans gucken natürlich da ein bisschen auf Arno Tiefensee. Thema Olympiakader und Arno Tiefensee Adlersendung verweise ich an der Stelle. Aber das ist ja vogelwild. Selbst wenn du nur $30 oder $20 im Schnitt einnimmst bei 5000 Zuschauern, sind das $100.000 pro Spiel bei 40 Heimspielen. Da kommt schon was drum. Also,
ja, also Besitzer von so einem Club zu sein, ist hier auf jeden Fall, führt es nicht zur Verarmung. Also ja, in Deutschland hat man ja immer gesagt, wenn du als Millionär, also wie kann man mit Eishockey Millionär werden? Du startest als Multimillionär.
Ja? Kann dich nicht.
Dann, Aber bist du relativ schnell Millionär nur noch. Und das ist hier, glaube ich, eher nicht so. Also, ne? Das ist, ich meine, gut, naja. Also es ist schon, ist sehr interessant und ich hätte das ehrlich gesagt so nicht erwartet, dass das so schlimm ist.
Also ich war, wie gesagt, auch vollkommen überrascht, als ich mich dann jetzt vorbereitet habe, als du das Thema aufgebracht hast und dann mal geschaut habe und gelesen habe und dachte so, was ist denn das? Also mir war das in dieser Form überhaupt nicht klar. Also es gibt auch einen Salary Cap, um das mal zu sagen, der nach oben festgelegt ist. Der ist unter $20,000 pro Woche. Und das ist ja dann pro, wie soll ich sagen, für die Saison, also nicht aufs ganze Jahr gerechnet, sondern Oktober bis April.
Ja.
Das heißt, das ist schon ordentlich Geld, aber also die absoluten am oberen Cap, und das ist ja dann für die Teams, über was wir da reden, und das ist ja dann, ja.
Ja, und da zeigt sich dann halt auch, wie wichtig das für den einzelnen Spieler ist, da unten irgendwie rauszukommen. Ja. Und sich halt irgendwie zumindest mal Richtung AHL durchzusetzen. Und, sag ich mal, wie ja, wirtschaftlich gefährdend das eigentlich auch ist, wenn du dann aus so einem AHL-Kader möglicherweise nach unten durchgereicht wirst, ja, weil halt von oben ein NHL-Spieler nach unten in die AHL durchgereicht wird und dann praktisch dein Platz in der vierten Reihe weg ist, ja, weil halt alles irgendwie einen nach unten rutscht. Also so das Lukas-Reichel-Prinzip, ja, wenn du dann da einen hast, der sich da nicht durchsetzen kann und kommt dann runter, da irgendjemand anders nagt dadurch am Hungertuch, ne? So brutal ist hier die Welt.
Ja, und das ist dann schon ein Unterschied, der, also wenn man das Durchschnittsgehalt, also wobei wir reden dann vom Minimum bei der AHL, da sind wir dann bei momentan 50.000, also verdienst garantiert das Doppelte vom Durchschnitt. Also das heißt ja noch nicht mal, dass du sozusagen als Durchschnittsspieler da reinkommst. Und das ist dann, wenn du so ein bisschen nachliest, findest du auch Geschichten von Spielern, die einfach mitten in der Saison aufgehört haben, einfach weil sie ein Jobangebot bekommen haben.
Richtig. Wenn du da zufällig durch diesen Sport in irgendeinem VIP-Raum oder irgendwas jemanden kennenlernst, der sagt, ich brauche noch einen Sportlehrer, ja, oder weiß ich nicht was, einen Personal Trainer oder irgendwas, da, also fast jeder Job bringt dir irgendwie mehr Geld in diesem Land als das. Ja? Und ja, das in einem Land, wo Leute ja auch durchaus zwei Jobs haben, da gibt es wohl auch viele, die nebenbei auch noch irgendwas anderes machen. Ja? Also ist schon toll.
Und ja, und das gesagt,
dann den Bogen zum Anfang zu schlagen, wenn du dann ein Angebot von so einem Manager aus Deutschland kriegst, der sagt, also ja, hier gibt es ein festes Gehalt und wir haben auch den Bus ein bisschen besser, oder wenn du jetzt so die etwas gesettelteren DEL-Clubs anguckst, die ja eigentlich kaum noch mit dem Bus fahren, sondern fliegen oder mit der Bahn in der ersten Klasse unterwegs sind, ja, das ist schon durchaus attraktiv, ne? Und dazu dann eben noch der Faktor, davon kann ich jetzt ja wieder ein bisschen ein Lied singen, die Welt zu sehen und den Horizont zu erweitern und mal in eine andere Gesellschaft einzutunken und so. Das ist ja durchaus auch, sind ja meistens junge Leute, ist ja durchaus auch ein Wert an sich, ne? Also ja, fand ich eine spannende Geschichte. Deswegen
ja, spannendes Tieftauchen, absolut. Ist auch. Also auch dann so dieses, du hast sicher ein Haus, oder ja, in Deutschland ist ja meistens Haus, was die Spieler bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, oder eine Wohnung, eine vernünftige, und halt ein Auto, und wo du einfach weißt, es funktioniert und nicht irgendwie, also da ist schon ein anderes Level, was möglich ist. Deshalb, du hast ja auch, ich möchte mal kurz dabei bleiben, weil so ein paar Sachen fallen dir einfach auf, wenn du mal so tiefer eintauchst. Eine Liga mit einem Durchschnittsalter von 23 ist ja auch ein Zeichen. Also da bleibt die Spieler bleiben da nicht lange. Das heißt, du kommst aus dem Juniorenbereich rein, spielst da, und entweder du schaffst es an einem gewissen Punkt nach oben oder halt nicht. Genau. Oder gehst nach Europa. So, das sind die Alternativen, die du hast.
Ja, das ist hier die ganz harte, das ist das ganz harte Aussieben, ne? Wobei hier, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, so ist aber in Nordamerika der Sport insgesamt aufgebaut. Ja, also Breitensport ist hier nicht so das Ziel, sondern es geht immer darum, von Jahrgang zu Jahrgang wird halt ausgesiebt und nur die Besten können weitermachen. Ja, das ist auch egal, ob das jetzt Volleyball ist oder also im Grunde genommen bei diesen ganzen Teamsportarten, du musst halt immer irgendwie durch so ein Camp, du musst dich immer irgendwie qualifizieren und wenn du nicht gut genug bist, wirst du aussortiert. Ja, und dann kannst du aufhören mit dem Kram. Ja.
Also. Ja. Oder woanders sein Glück versuchen. Aber das ist für mich ist das wirklich nochmal ein Punkt. Wer durch diese Schule gegangen ist und das mehrere Jahre und versucht hat, da weißt du schon, also das ist für mich schon so ein Zeichen, das sind dann auch die Typen, die einfach Bock auf Eishockey haben. Wenn du da was Gutes findest an Spielern, machen. Ja. Also lieber als so diese Veteranen, die, keine Ahnung, viele Jahre im Knochen haben und dann nochmal.
Ja, das sind ja so die beiden Ansätze.
Ne? Verdienen zu lassen.
Also die beiden Ansätze sind ja, dass du entweder die Leute nimmst, die es nicht geschafft haben, ja. Oder halt die Leute, die es mal geschafft haben und jetzt aber nicht mehr, ja, jetzt irgendwie rausgefallen sind, hinten raus. Und ich glaube, da macht es auch die Mischung. Also ich glaube, nur mit den Jungen kommst du halt irgendwie auch nicht klar. Manchmal willst du halt auch einen Namen haben. Manche haben ja auch schon wirklich Glück gehabt mit diesen Veteranen und haben da ja wirklich auch Erfolge mit gehabt. Also, aber wie gesagt, ich glaube, der Punkt ist immer, du brauchst so eine Mittlung, aber du musst dir das angucken da unten. Ne? Also, ja. Ist schon.
Ja.
Ja. Ja. Und man muss sich halt immer vor Augen führen, das habe ich jetzt wieder, als ich war jetzt ja ein paar Wochen in Deutschland und habe ja auch ein paar DEL-Spiele gesehen. Es sind halt die Leute, die zu schlecht sind für die NHL. Und daraus fallen sind halt in Deutschland die Superstars. Ja, da muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Die Gavankes dieser Welt haben es halt nicht geschafft. Ja, die Wismanns dieser Welt haben es halt hier nicht geschafft. Die haben sich hier nicht durchsetzen können. Und das sind halt in Deutschland die Leistungsträger. Und da weißt du halt, welche Qualität hier aufs Eis gebracht werden kann. Hier sieht man auch manchmal, wie dann trotz allem Talent irgendwie der Scheiß trotzdem nicht funktioniert.
Ja, und auf der anderen Seite ist ja aber auch klar, dass Spieler ab einem gewissen Alter dann sich halt die ECHL eine Saison geben maximal. Also wenn es dann nicht mal für die AHL reicht.
Ja.
Und dann sagen, nee du, also bei aller Liebe, das ist daheim dann deutlich besser. Man hat mir hier gezeigt, es reicht nicht. Und dann nehme ich lieber die mir bekannten guten Bedingungen einfach, die da zur Verfügung stehen. Das ist ja dann auch sozusagen klar.
Gilt ja letztendlich auch ein bisschen für die AHL. Wenn du so auf dem Level bist, dass du so zwischen NHL und AHL hin und her wanderst, das guckst du dir auch so 2 Jahre an. Und wenn das dann nicht funktioniert, gehst du da halt auch weg. Ja, dann siehst du halt auch zu, dass du woanders dein Geld verdienst. Nämlich in Europa.
Ja. Apropos AHL, auch die haben die Saison bisher ohne Vereinbarung gespielt. Mhm. Da kam jetzt gestern die Meldung, heute das Update dazu. Auch die haben sich geeinigt bis 2030, glaube ich, ist da jetzt erstmal.
Erstmal. Ja, damit ist das erstmal alles so ein bisschen festgeklopft da, ne? Also,
ja, auch bei der NHL ist es ja so, da ist ja erstmal Ruhe.
Genau.
Also mit weiteren Streiks. Der neue Update ist, mehr, ja.
Mit weiteren Streiks Lockout. Ist nicht zu rechnen. Spannend aber auch, dass die in der ECHL halt gesagt haben, wir streiken. Übrigens auch für sowas Lustiges wie eine Weihnachtspause. Ja?
Ja.
Also das ist jetzt auch neu, es gibt eine Weihnachtspause, auch in der AHL gibt es eine und auch in der NHL gibt es eine neuerdings. Ja, also das war dieses Jahr auch sehr spannend, dieses Jahr Weihnachten. Da gab es nämlich auch vom 24. bis zum 26. keine Spiele. Ja? Das gab es auch nicht immer.
Was ich auch nicht wusste und gelernt habe, weil es da mal eine Diskussion drum gab in der Saison bei Dallas, es ist auch festgehalten, wie viel frei, dass die Spieler eine bestimmte Anzahl an freien Tagen im Monat haben. Also wo sozusagen niemand in die mir fällt gerade das Wort nicht ein, die Factory ist nicht das Wort, was ich suche, aber sozusagen die Trainingsanlagen kommen darf.
Ja.
Und wo sozusagen die Spieler einfach auch nicht vom Trainer irgendwo hinbeordert werden dürfen, sondern einfach ihre Freizeit haben.
Ja, und auch nicht vom Management mit irgendwelchen PR-Terminen und so weiter.
Ja, genau. Ja,
weil das kommt ja auch noch immer dazu. Das ist ja hier auch ein Teil des Jobs, ist ja, dass du auch zu irgendwelchen merkwürdigen Veranstaltungen musst. Ja, das können halt schöne
Community,
Sachen sein.
Community, hallo, Community-Pflegen. Genau. Ganz
Community-Work.
Community, ja.
Das kann halt schön sein. Ja, kann aber auch dann irgendwie, weiß ich nicht, hier im Kinderheim stattfinden. Das ist, glaube ich, noch der schöne Termin. Kann aber auch das Tierheim sein oder du musst halt irgendwie irgendwo beim Veteranentreffen auftauchen. Ja, das muss nicht immer schön sein. Und ja, das sind halt, aber da gibt es auch Regelungen zu. Das gibt hier übrigens, also gerade auch in der NHL, da ist ja alles geregelt. Da gibt es ja jetzt auch eine Anzugserleichterung. Also die Vorschriften darüber, wie du, in welchen Klamotten du zum Spiel erscheinen musst, sind jetzt auch gelockert worden. Also vorher konnte da die Teamleitung vorschreiben, mit welchem Anzug du da kommst. Und jetzt ist irgendwie, darfst du wahrscheinlich auch in kurzen Hosen und Badelatschen.
Nee, du musst den aktuellen Regeln der Mode, glaube ich, entsprechen und angemessen oder so. Also
okay, das ist
nicht,
natürlich
also in Kalifornien nicht mehr klar, was, aber es ist.
Ja, aber in Kalifornien und in Florida ist das dann Badelatschen und Turnhose.
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist relativ offen formuliert, habe ich.
Bei den New York Rangers ist es dann immer noch der Business-Anzug.
Ja, hallo.
Aber
deswegen ist man ja da.
Genau. Ne, aber das ist dann, ja, also das fand ich auch lustig, dass das eben alles vertraglich geregelt ist und eben auch alles strafbewehrt ist. Ne? Also wenn du da irgendwie mit den falschen Klamotten fotografiert wirst oder angetroffen wirst, kannst du halt hier auch irgendwie zu irgendwelchen absurden Strafen verknackt werden. Was natürlich dann auch immer lustig ist bei dem Thema Strafen, wenn dann einer da irgendwie für so ein Monsterfoul, wo er die Gesundheit von dem Kollegen da aufs Spiel setzt, dann irgendwie 2600 Dollar Strafe bezahlen muss und hat bei dem Spiel irgendwie rechnerisch irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 verdient oder so. Also ist schon komisch.
Ja, weil die Strafen sind ja auch festgelegt, die verteilt werden dürfen gegenüber den später maximalen Strafen. Sind ja auch im CBA festgelegt, womit wir wieder uns wieder im Kreis drehen.
Absurd niedrig, ja, also im Vergleich zu den Gehältern.
Aber was, aber um nochmal kurz drauf zu kommen, CBA nächstes Jahr für die NHL, 2 Spiele mehr in der Saison, 84 statt 82, kürzere
Vorbereitungsspiele weniger, genau.
Vorbereitungsspiele weniger und Spielerverträge, die bisher sozusagen, wenn du Free Agent warst, konntest, UFA warst, konntest du bei deinem eigenen Verein für 8 Jahre unterschreiben, bei einem anderen für 7, das werden zukünftig 7 und 6. Also sozusagen wird reduziert um ein Jahr und es gibt mehr Kohle als bisher für alle.
Ja. Wobei kann mit diesen Vertragsdauern ist ja auch viel Schindluder getrieben worden, weil man da halt absurde Zahlungen halt irgendwie und Vertragsgestaltung gemacht hat, wo dann drin stand, die ersten 5 Jahre kriegst du 90% von dem Gehalt, was wir dir jetzt zusichern und die restlichen 10% auf den letztlichen 2 Jahren, wo du dann so ein Buyout natürlich schon eigentlich vorweggenommen hast. Ne? Also, ja.
Ja, irgendein Spieler läuft jetzt noch richtig wild. Ah, nee, das war in einer anderen Sportart, wo ich das Zitat gehört habe, wo ein Spieler jetzt noch 2 Jahre Vertrag hat und mit einer Summe reinläuft, mit der du ein NHL-Team finanzieren könntest, so ungefähr.
Ja, das kann schon manchmal, beim Football gibt es das auch manchmal, ja, das stimmt.
Ja, wir haben schon viel Sendezeit, aber ich finde das echt ein spannendes Thema, einfach mal so einen Blick zu kriegen.
Ja, es gibt ja auch andere Podcasts, die hier die einzelnen Spiele nacherzählen, das wollen wir ja nicht. Ja?
Machen wir ja nicht.
An der aber Stelle grüße ich dann Wolli in Berlin, der das immer, wenn wir dazu mal neigen, der das immer sofort anspricht. Ja,
tun wir nicht, aber wir müssen über das Winterclassic zumindest kurz sprechen. Nicht über den Sport, erster Hattrick und so. Und dein Lieblingsteam hat sogar gewonnen. Aber
Das hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Das Jahr fing schon mal, besser an.
Das Jahr fing auch für die Liga bescheiden an. Ich habe die Tage in der Statistik gesehen. USA, Einschaltquoten 2024. Von den Top 100 Einschaltquoten waren 94 Footballspiele.
Yep.
Und das Kentucky Derby als Sportart noch dabei. Die anderen 5, keine Ahnung, was noch dabei war.
Na, ich glaube, da ist noch die Macy's Weihnachtsparade in New York dabei und das Tannenbaumanzünden in New York. Die sind auch immer in den Top 100.
Ja? Das kann aber auf alle Fälle weit und breit kein Eishockey und Winterclassic. Wir hatten es letztes Jahr davon, deshalb möchte ich die Diskussion nicht mehr groß aufmachen, aber man will ja auch eine Kontinuität der Themen zeigen. Wieder keine Millionen Zuschauer.
Ja, ist aber letztendlich auch, also mich würde wundern, wenn insgesamt Zuschauerzahlen im analogen Fernsehen in Amerika, also im Kabelfernsehen, wenn die nochmal hochgehen überhaupt. Weil der Trend ist halt hier, kein Kabelfernsehen mehr zu haben.
Erklär mal, das versteht ja hier keiner, wie das. Also man hat 17 Streaming-Anbieter und Kabel eigentlich.
Genau. Und Kabel kostet hier halt so Summen so zwischen 70 und 120 Dollar, je nachdem, in welchem Bereich man ist und wie viel man dann letztendlich an Angebot haben will. Und da kann man sich leicht ausrechnen, das sparen sich viele Leute einfach, weil sie natürlich auch relativ viel inzwischen für so eine Internetleitung bezahlen. Also wenn du hier so ein Glasfaserkabel-Internet hast, das kostet auch schon so, Einstiegspreise sind so 50 Dollar, aber du kannst auch gerne mal, wenn du das ein bisschen schneller und ein bisschen wuchtiger haben willst, auch mal 120 dafür bezahlen. Und dann streamst du halt. Und wenn du dann so 80 bis 100 Dollar sparen kannst für dieses Kabelfernsehen, weil du kannst ja eigentlich auch alles über Streaming kriegen, dann machen das halt sehr, sehr viele, die einfach diese Verträge gekündigt haben. Ja? Und davon halt dann letztendlich das Streaming und das Internetkabel bezahlen. Ja, und das heißt, die Zuschauerzahlen, die da ermittelt werden, das ist immer reines Kabelfernsehen. Ja, das heißt, da ist nicht dabei, wie viele noch irgendwie über Internet, über irgendwie ESPN Plus zu gucken oder so. Das wird nicht ermittelt.
Ja? Okay, das heißt, nicht so genau nehmen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn du die Rechte kaufst, hast du ganz schön Druck, Abonnenten zu gewinnen, weil sonst...
Genau, sonst rechnet sich das nicht. Ja? Deswegen ist ja der Mist auch so fürchterlich teuer. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal irgendwann thematisiert, dass du hier mehrere Verträge brauchst, um die Heimspiele und die Auswärtsspiele gucken zu können und alles. Und dass das inzwischen natürlich auch alles höllenteuer ist. Und dann kommt noch beim Wintergame speziell dazu, dass die natürlich nicht mehr auf ABC sind, was noch so ein Familiensender ist, sondern auf TV, was ist das hier?
TNT.
TNT, genau. Was eher so ein Spartensender ist. Also das hat eigentlich kein Mensch, der noch Kabelfernsehen hat, auf den ersten 10 Plätzen seiner Fernbedienung. Ne? So, da musst du also schon sehr gezielt sagen, oh, das guckt, da will ich heute zugucken. Und ich glaube, bei ABC sind viele Leute einfach hängen geblieben. Und dann kam es noch dazu, dass es ja jahrelang auf dem 1. Januar war und dann so eine Status hatte wie Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Da gucken ja auch viele Leute zu, die sich sonst für Skispringen Scheißdreck interessieren, weil das einfach das ist, was man am 1. Januar macht.
Und ja, weil auch sonst halt der ist,
Football,
ja.
Da hat es halt der Football versaut, der früher nicht am 1. Januar gespielt hat und der das irgendwann angefangen hat.
Ja. Und der Wintergame
ist halt so. Hier ist halt so, du kommst halt mit Eishockey nicht an diesem Football vorbei. So.
Ja, aber du kommst auch an anderen Sport. Heute ist ja übrigens NBA in Berlin, von wegen Sport in großen Städten und so. Wir nehmen auf am 8. Januar, wie ihr daran merkt. Was haben wir noch? Wintergame nächstes Jahr ist in Utah, Winter Classic 27.
Finde ich spannend. Ja. Also finde ich auch eine gute Idee, das so in die jüngeren Standorte zu legen. Das war ja in Seattle auch eine coole Nummer. Die haben das ja auch, glaube ich, in ihrem zweiten oder dritten Jahr gemacht. Großer Hype, ist für die Leute ein total geiles Erlebnis. Finde ich viel besser als das 30. Mal in Boston oder in New York oder ja, da, wo das schon überall oder auch in Washington war es ja auch schon zweimal. Finde ich eine gute Sache. Ja, passt.
Ich kann auch diese
Kritik, das in Florida zu machen, nicht so ganz nachvollziehen, weil man hat heutzutage die technischen Möglichkeiten, warum soll man sie nicht nutzen?
Ja. Solange es nicht am Lake Tahoe ist und alles wegschmilzt, ist alles okay, glaube ich. Da haben sie ihre Lehren draus gezogen.
Das glaube ich auch. Also darauf werden sie sich nicht unbedingt wieder einlassen.
Ja. Wobei ich auch sagen kann, die Bilder heute aus Utah, aus dem Stadion, die ich so gesehen habe, sahen grandios aus. Also im Sinne von im Hintergrund diese Berglandschaft und so, das ist ja
da,
schon.
Da weiß ich immer nicht so richtig, was ist jetzt echt und was ist KI.
Bei Gary Batman war ich mir unsicher, aber das ist.
Bei Gary Batman bin ich mir schon seit Jahren unsicher, ob das nicht einfach nur ein Holodeck ist, auf dem der unterwegs ist. Aber okay. Das ist auch eine spannende Frage, wie lange der das noch macht. Aber das kann man mal ein andermal machen.
Ja, wir haben ja noch
Zukunft von Gary Batman.
Wie kam er da hin? Money and Power Ausgabe ist raus, der Hockey News übrigens, wer sie lesen mag. Digital furchtbar zu lesen, anderes Thema. Mit Franz Reindl, wo auch das Interview per Video zu sehen ist. Aber zurück zu den Themen. Wir haben doch keine Zeit, verdammte Axt. Olympiakader, Wintergame in Florida. Teaser. Ja, du wirst hinreisen.
Ja, während, genau.
Ja.
Zum Stadium Series, das ist in Tampa, die spielen gegen Boston am 1. Februar und das Spiel gucke ich mir an. Das ist dann mein Three in the Row. Nee, ist gar nicht in the Row, eins habe ich zwischendurch verpasst, aber es ist mein drittes und ich werde berichten, wie es war und auch wie die Unterschiede sind zu Ohio letztes Jahr, wo es ja bärisch kalt war. Hoffe ich, dass ich dieses Mal vielleicht sogar so im leichten Anzug dahin gehen kann. Also so mit Strickjacke oder so wäre schon okay.
Ja, nicht so wie wurde verfroren bis letztes Jahr. Das, genau. Das wollen wir nicht mehr haben. Ich opfere mich in der Zeit und kümmere mich um deine Katzen. Das muss ja auch jemand tun.
Das ist auch sehr schön. Und du opferst dich auch und guckst dann die Spiele, die ich in New York nicht sehen kann.
Zumindest eins davon, ja. Nee, zwei. Ja, zwei gucke ich auf jeden Fall. Genau. Kann man schon mal ankündigen. Ich gehe zu Islanders gegen Penguins, also Matthew Schaefer gegen Sidney Crosby. Das ist, glaube ich, schon was ich mal angucken kann. Und dann Devils gegen Islanders auf deinem berühmten Platz.
Ja, das wird bestimmt gut. Insbesondere, wenn es wieder 9 Tore gibt.
Ja, also da ist ja jetzt nach der Woche, wer es nicht mitbekommen hat, einfach mal nachgucken, wie die Woche Islanders gegen Devils gespielt haben. Ja, und sich vielleicht nochmal die Schussstatistik neben dran legen.
Ein unglaubliches Spiel.
Das ist dann das Rückspiel dazu. Olympiakader will ich eigentlich, also einzeln brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Meine Frage ist eher, gab es da irgendwie eine Wahrnehmung nochmal? War das nochmal ein großes Thema? Der USA-Kader ist schon, also Kanada war so, naja, Bennett nicht bei, aber in den USA 10 der 18 Topscorer der NHL zum Zeitpunkt der Nominierung nicht im Kader, 5 der 10 Topscorer offensiv nicht im Kader.
Ja, ist merkwürdig, aber also hier ist so mit Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sich dafür ein bisschen interessieren, die sind eigentlich alle der Meinung, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Wenn er damit erfolgreich ist, ist er Gott und hat alles richtig gemacht. Ansonsten wird man diese Menschen, die das entschieden haben, in der Luft zerreißen.
Ja, also, Federn, ja.
Ja, Goldmedaille, dann ist alles richtig gemacht. Keine Goldmedaille, dann ja, alles falsch gemacht.
Das wäre jetzt meine Frage. Wie, mit den Leuten, mit denen du sprichst, du bist ja nun mal ein bisschen auch im Eishockey unterwegs da. Das muss schon Gold sein. Also Silber gegen Kanada ist kein Erfolg hier. Nein. Das brauchen wir nicht
Silber ankommen. Gegen Kanada wäre, glaube ich, so das Einzige, was neben Gold noch irgendwie, also das würde gerade noch gehen, aber Finale ist Pflicht. Also wenn die nicht ins Finale kommen, dann werden die, brauchen sie nicht zurückkommen quasi. Ja, also das ist ganz klares Ding und eigentlich ist die Erwartungshaltung Goldmedaille, weil man muss ja die Schmach aus den Four Nations irgendwie wieder zurückkriegen.
Ja? Und von Vancouver.
Also, von Vancouver nicht.
Wo war das Finale?
Das Four Nations Turnier jetzt im Herbst. Ja, wo sie das Finale verloren haben. Ja, und also das ist so die allgemeine Meinung hier. Diese Mannschaft ist verdammt, Gold zu gewinnen. Und ich glaube, so das Einzige wäre noch so Overtime-Niederlage im Finale. Okay, das sind so Sachen, die können passieren. Zumindest bei den Gemäßigteren ist das eher so, ja, so ist dann Sport. Aber alles unter Finale wäre also absolut nicht akzeptabel. Ja. Ist aber, glaube ich, bei den Kanadiern nicht so ganz viel anders.
Nee, also wir haben es ja jetzt, wir haben ja jetzt die World Juniors erlebt mit Kanada im Halbfinale raus und die USA im Viertelfinale raus.
Ja,
das ist ja Minneapolis ein
Desaster.
Desaster.
Also es läuft auch unter Desaster. Ja? Also das kann man auch hier nicht, hat auch noch keiner versucht, schön zu werden. Ja?
Was,
das ist für beide ein Desaster.
Ja. Also gibt es auch nichts wegzudiskutieren, wobei die Kanadier jetzt länger nicht mehr den Titel geholt haben. Insofern.
Bestimmt. Aber, ja, aber auch das ist trotzdem inakzeptabel.
Ist es auch. Ja. Andermal können wir mal über das Nachwuchssystem reden, würde ich an der Stelle auch, Uhr und so. Wir halten uns dran. Ich habe hier noch Erlebnisse Thorsten stehen, da steht Devils hinten dran. Was ist denn da los momentan mit deinem Team?
Ja, da passt irgendwie gar nichts im Moment. Also ich weiß auch nicht. Da sind wir gleich bei Tops und Flops. Also die Flops sind auch die Devils im Moment. Da geht irgendwie nichts. Also das ist auch so, da werden dann die Leute wieder gesund, Jack Hughes ist wieder da und alle sagen, ja, und jetzt geht's aber wieder aufwärts. Und dann kommt aber irgendwie trotzdem nichts. Und die haben dann irgendwie auch Scheiße am Schläger. Dann spielen sie mal wieder ein Spiel gut. Dann haben sie Silvester, haben sie in Ottawa? Ich glaube, ja, haben sie ein 3-0 ja. aufgeholt. Ja, im letzten Drittel und haben das Ding noch gewonnen. Und dann haben sie das erste Spiel ein neues Jahr auch gewonnen. Zu Hause war auch alles schön. Aber dann das nächste wieder kompletter Einbruch und dann dieses komplette Desaster da bei den Islanders. Also, ich weiß gar nicht, da wird die Luft langsam, glaube ich, auch ziemlich dünn. Also das Publikum ist da auch, ja, wenn man da auch so ein bisschen Fanforen liest und so, ich meine, man soll Fanforen, auch das ist ja in Deutschland auch ein Hort, wo man ja besser eigentlich nicht liest. Aber wenn man das so, also die Haut wird dünner und der Kopf wird inzwischen von allen gefordert. Also nicht nur die Torwarte rausschmeißen und lieber mit denen aus der AHL spielen und warum werden eigentlich alle Torwarte, die bei den Devils weggehen, woanders gut? Und ja, das sind natürlich alles so Fragen, die dann gestellt werden. Und haben wir den richtigen Kapitän? Ja, Nico Hischi ist zwar ein netter Mensch, aber ist der wirklich der Mann, der so eine Mannschaft führen kann, der so eine Mannschaft auch nach vorne bringt? Ist Luke Hughes nicht in Wirklichkeit komplett überbezahlt mit 9 Millionen? Das sind natürlich alles so Fragestellungen, die nicht aufkommen, wenn du oben stehst. Aber wenn du dir so eine Sachen jetzt doch so ziemlich in Serie leistest, die Zeit, wo ich nicht da war, war ja auch richtig scheiße bei den Devils.
Ja. Also an dir liegt es nicht, haben wir jetzt rausgesagt.
Also an mir liegt es nicht, nee, genau. Also wir hatten ja gehofft, oder ich hatte ja gehofft, dass es vielleicht an meiner Abwesenheit lag, aber das war es nicht. Also das hat schon am Sonntag wehgetan und ich habe auch schon mich richtig anstrengen müssen, das bis zum Ende durchzuhalten. Also ich bin normalerweise der Mensch, ich gehe beim Eishockeyspielen nie vorher, habe ich auch Sonntag nicht gemacht, aber hat nicht viel gefehlt. Ja.
Um noch die wildeste Statistik reinzuwerfen, die ich glaube ich seit langem gesehen habe für einen Feldspieler. André Pahl hat gegen die Islanders 9,25 auf dem Eis und bei 5 gegen, also minus 5. Das heißt, im Schnitt in weniger als 2 Minuten, bei nicht mal 10 Minuten Eiszeit. Das ist.
Ja, ich meine, da gibt es halt auch genug Leute, die sagen, ja gut, der Mann passt jetzt eigentlich in eine Mannschaft mit Anspruch nicht mehr so richtig rein, den müsste man traden. Nur ganz ehrlich, bei so einer Statistik, wer soll den denn nehmen? Ja, also welcher Manager soll denn seiner Fanbase irgendwie verkaufen, dass der Spieler jetzt die Mannschaft besser macht? Ja, und dafür möglicherweise noch jemanden abgeben, der ein bisschen was drauf hat. Also das wird eine harte Zeit und ja, Fitzpatrick wird da, glaube ich, in Newark, ja, ich weiß nicht, ob der nächsten Winter noch einen Wintermantel braucht. Also so langsam wird die Luft, glaube ich, dünner. Ja, und ich meine, über den Trainer, der hat ja auch eine große Erfolgsgeschichte aus Toronto mitzubringen.
Du, wenn der Regular Season war, da richtig gut. Nur im Playoffs konnte er halt nicht coachen, weil da wurde er immer erwartet, ja.
Ja, jedenfalls, also viel besser ist es nicht geworden. Also das ist für mich der Flop auch im Moment. Also die Rangers sind dem jetzt entkommen durch diesen Sieg im Winter Classic. Ja, ja. So ist das.
Dann mit Blick auf die Uhr, lass uns, das ist so der Standardsatz hier, aber lass uns noch einen kurzen Blick über die Deutschen werfen, so die in Nordamerika sind. Laura Kluge, erster Punkt heute Nacht für Boston, Spielerin des Spiels.
Ja, und wenn man sich mal die Seite da, die Seite von Boston Fleet anguckt, was ich spannend finde, ist, die zeigen auch wie in der NHL häufiger mal so die Sprache vom Trainer nachher. Also wenn der Trainer in der Kabine zur Mannschaft spricht. Und was ich sehr spannend finde, ist also von drei Dingern, die ich gesehen habe, ist Klugi, wie sie da so schön heißt, jedes Mal angesprochen worden, weil sie irgendwas Tolles gemacht hat. Ja, also die scheint, obwohl sie nicht so fürchterlich viel Eiszeit hat und eher so eine Viertreihe, so eine Entlastungsreihe spielt, doch da ihren irgendwo ihren Punkt gefunden zu haben. Ne? Also das lässt noch ein bisschen hoffen, dass das noch ein bisschen mehr wird und lässt natürlich auch hoffen für die Olympischen Spiele, wo natürlich sich das bestimmt positiv auswirkt, dass sie hier halt auf einem anderen Niveau gefordert wird. Sandra Abstreiter macht neuerdings auch Spiele. Also die hat ja letzte Saison eine komplette Saison draußen gesessen, Nationaltorwartin. Die hat in Montreal jetzt auch schon mal das ein oder andere Spiel. Also ja, schauen wir mal. Vielleicht ist ja für die Olympischen Spiele die Damenmannschaft die bessere Wahl. Ja, wer weiß das schon?
Wobei würde ich bezweifeln sportlich, aber der Frauenwettbewerb, shame on us an der Stelle, das gucken wir bei Gelegenheit auch nochmal drauf, weil es gibt den Satz, the biggest rivalry in Hockey ist Canada USA in Women's Hockey, weil ja. Weil das ist halt, also das kann, also das Finale, egal was ihr macht an dem Tag, unbedingt gucken, weil also dass das Finale gibt, ja. Da habe ich keinerlei Zweifel dran.
Das macht den Wettbewerb irgendwie auch relativ, finde ich, unattraktiv, weil das eigentlich von vornherein schon so gebucht ist. Ne?
Aber dieses Spiel wollen wir alle sehen. Ich meine, die spielen ja Rivalry Series gegeneinander, das muss man sich schon mal geben. Und Lukas Reichel getradet nach Vancouver von Chicago für relativ wenig und direkt in Vancouver auch nicht mehr so wohl gelitten, um es mal so zu sagen, nach kurzer Zeit.
Nee, ich war sogar schwierig. In Vancouver und hatte gedacht, ich könnte den mal wieder spielen sehen. Und das war genau das erste Spiel, wo er aussortiert war. Das hat mich natürlich ein bisschen geärgert. Zumal ich das auch leider erst geschnallt habe, als die Mannschaften noch aufs Eis kamen oder er nicht mehr dabei war. Ich also dann auch keine Möglichkeit mehr hatte, mir noch irgendwie seine Telefonnummer zu besorgen und noch irgendwie vielleicht ein O-Ton aus ihm rauszupressen. Vom Prinzip her, die Befürchtungen sind halt eingetreten. Das war die letzte Chance. Ich sehe es im Moment nicht, auch da wieder, wer ihn nehmen soll. Wer soll das seiner Fanbase verkaufen, dass der die Mannschaft weiterbringt? Es steht wohl irgendwie im Schaufenster zum Verkaufen, aber ich habe jetzt mal geguckt, AHL spielt er jetzt in Abbotsford und hat jetzt auch mal ein Tor geschossen in, weiß ich nicht, 5 Spielen oder in 6 Spielen oder so. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er da die Liga komplett aufmischen würde oder so. Hat eine -4 oder eine -5 dabei, also ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, der ist bestimmt in der Woche oder nach den Olympischen Spielen wieder da in der NHL. Und naja, es ist halt auch kein Geheimnis, dass es sicherlich in Deutschland schon den einen oder anderen Manager gibt, der sich darüber Gedanken macht.
Ja, und ich gehe mal davon aus, dass da gewisse Verbindungen vorhanden sind. Zu Christian Reichel? Nein, Alternative.
Ja, das ist die spannende Frage. Ne? Geht man jetzt dahin, wo man schon mal war, oder geht man dahin, wo man jemanden kennt oder wo jemand aus der Verwandtschaft spielt, oder nimmt man die dritte oder vierte Variante und geht dahin, wo es ein sehr großes Stadion gibt oder wo es ein sehr neues Stadion gibt?
Ja, das hast du sehr schön umschrieben, die vier, die in Frage kommen.
Das sind so für mich die vier, die in Frage kommen. Also ich sag mal so, nach Iserlohn wird er nicht gehen. Nach Augsburg wahrscheinlich auch nicht. Und Nürnberg, auch wenn es sein Geburtsort ist, hat, glaube ich, auch eher weniger Chancen. Ja, also zumindest solange die anderen noch wollen. Und wenn ich dann höre, dass wohl relativ klar ist, dass Marcel Nöbels bei den Eisbären keinen Vertrag mehr bekommt.
Da hat in Köln unterschrieben.
Genau. Das auch schon relativ lange feststeht, dann weiß man auch, dass da zumindest budgetmäßig im Moment ein bisschen Platz ist.
Da ist Luft da. Ich möchte, dann nehme ich beim Highlight was anderes, als ich dachte, aber ich möchte trotzdem noch auf zwei Deutsche kurz eingehen, weil wir sind da nämlich wirklich schon durch und kommen dann schon zu Tops und Flops. Tim Stützle mit einem 13-Punkte-Streak bis heute Nacht. Der wurde dann gestoppt.
Absolute,
8 Tore, 13 Assists.
Ja, absolut genial. Und auch den habe ich zwischendurch mal spielen sehen und war begeistert. Also so von Zeit zu Zeit sehe ich den ja mal. Und der hat also auch, ich hatte den jetzt diese Saison noch nicht gesehen, und der hat also auch wieder einen Sprung nach vorne gemacht. Das sieht man, die ganze Körpersprache ist inzwischen ein gestandener NHL-Spieler. Und auch wie die anderen mit ihm umgehen, der ist ein Führungsspieler in dieser Mannschaft. Das ist grandios.
Ja, ich weiß ja auch, wer sein Team sehr weit getippt hat vor der Saison, aber da stehen sie aktuell nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, schauen wir mal.
Tabellensituation im Osten wäre nochmal ein Thema, machen wir in der nächsten Sendung. Unterm Radar läuft, eigentlich so ein bisschen in der Wahrnehmung, aber mit Olympia jetzt natürlich wieder, Philipp Grubauer, statistisch aktuell die Nummer 3 unter den Torhütern der NHL. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig.
Ja, für jemanden, der auch Anfang der Saison mal aussortiert worden ist und auch in die AHL zurückgeschickt worden ist, um sich da ein bisschen, wie heißt das immer, zum Reconditioning, wie das hier immer so nett heißt. Also in dem Fall war das sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also der ist zurückgekommen und ist dann so wie Phönix aus der Asche. Also wirklich grandiose Leistung. Und ich hoffe nur, dass ich den richtigen Rhythmus erwischt habe, weil ich gucke Montag die Seattle Kraken bei den Rangers. Und weil ich habe am Mittwoch, wenn die bei den Devils spielen, keine Zeit. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht genau falsch gesetzt habe und dann Joey Dacor spielt und Grubauer dann bei den Devils gewinnt. Aber wir werden sehen. Aber das ist, glaube ich, für die deutsche Nationalmannschaft eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht.
Ja, absolut.
Also mit einem Mann in der Form, der so eine Schussstatistik hat gegen alle NHL-Teams, das kannst du auf jeden Fall gebrauchen da in Italien. Das glaube ich schon.
Wer dann auch... tatsächlich sozusagen mein Schlusspunkt. Wichtig, bei der Save Percentage ist er übrigens auf Platz 2. Und dann wären wir bei den Tops und Flops noch, weil mit der Zeit sind wir schon wieder...
Wir hätten jetzt noch kurz sagen können, Mo Seider macht auch sein Ding in...
Halt, stopp. Ich habe noch einen Top zu bieten.
Okay.
Gib mir doch einen Top, dann nehme ich den doch mit rein.
Und ich hätte halt auch sagen können, JJ Fitaka ist ein bisschen abgetaucht beim Spiel gegen die Devils. Da hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Aber gut.
Nein, mein Top ist tatsächlich, also einerseits will es ein bisschen breiter drehen. Die junge Generation wird der Moritz Seider mit reinnehmen. Seider ist gerade in der Diskussion, wenn man die Podcasts hört, wir sind jetzt bei der Hälfte der Saison, da geht es dann immer so in diese Midseason Awards rein. Nicht nur für den besten Verteidiger, Norris Trophy, also der ist auf Niveau momentan in der Diskussion mit Quinn Hughes und Cale Makar unterwegs, sondern du redest auch ernsthaft, es gibt Leute, die sagen, gebt ihm die Hart Trophy, weil ohne ihn wäre seine statistischen Werte explodieren dieses Jahr. Er hat einen Goal Percentage Wert von, wenn er auf dem Eis ist, von 59%. Das ist irre. Ja. Und er hat bei den Verteidigern, ich habe mal durchgezählt vorhin, die fünftmeiste Time on Ice, das heißt von allen Verteidigern der NHL. Er hat fast 46 Minuten pro Spiel. Der Junge hat nochmal einen Sprung gemacht. Ich werde gucken, dass ich eine Gesprächspartnerin dazu finde. Also der trägt das Team momentan und das Team ist richtig, richtig gut. Also das ist nicht so ein bisschen gut, sondern also, richtig, richtig gut.
Sie sind so gut wie lange nicht, ne?
Also, ja.
Ich meine, bei Detroit vom Namen her gehören die natürlich immer da oben hin irgendwie.
Ja, aber wie lange waren die jetzt nicht mehr? Die hatten diesen Streak, wo sie 16 Jahre oder was in Playoffs waren und dann weder Baum noch Borke dann lange Zeit und jetzt bist du halt lange Jahre draußen. Also das ist schon, aber es passt auch viel anderes gerade. Auf der anderen Seite ist natürlich der Osten so eng, aber ich wollte in die neue Generation noch einen Namen reinbringen, weil die Story ist einfach zu großartig, um sie nicht zu erzählen. Jesper Wallstedt ist bei der Fangstatistik auf Platz 1 der Torhüter. Rookie der Minnesota Wild. Und jetzt kommt's, er wurde gedraftet von Minnesota in der ersten Runde an Stelle 22 im Jahr 2001. Und von wem haben sie diesen Draftpick in einem Tausch bekommen? Sie haben Pick 20 hergegeben. Und Pick 22 bekommen, um Wallstedt zu ziehen, der beste Torhüter der NHL momentan ist. 17 Spiele, 4 Shutouts, legt Statistiken hin, jenseits von Gut und Böse und die Leistung. Man glaubt es nicht, es waren die Edmonton Oilers. Ein Team, das vielleicht so gewisse Themen auf der Torhüterposition hat. Ja, ja. Also das ist mit die wildeste Story dabei. Luca Münzenberger ist damals auch zu den Oilers gegangen, der ja dann in Köln unterschrieben hat, danach relativ schnell. Mhm. Also eine vollkommen wilde Story. Die Oilers hätten den Torhüter haben können, der momentan die Liga anführt, was Save Percentage angeht. Also auch in der Diskussion um Topmann, aber ja. Und zum Lowlight, ich fange dann mal an, natürlich die Saison. Also Winnipeg, was ist los mit euch?
Ja, das ist unerklärlich. Also das kann ich mir auch nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist. Da, als ob da jemand den Stecker gezogen hat. Das ist so, ja, erst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ja, da geht gar nichts mehr, ne? Also wirklich ganz unten, also von ganz oben nach ganz unten einmal durchgereicht und das in einem halben Jahr, ne? Also, und die sind ja auch schon richtig weit weg.
Ne? Ja, also
vergleichsweise. Das sieht jetzt nicht aus wie gewinnst mal zwei, dann bist du wieder dran. Die haben auch schon lockere 10 Punkte Rückstand auf irgendwas, wo es spannend wird. Ne? Und 10 Punkte
ja, sind fast ja die Frage,
in der NHL, 10 Punkte sind ja in der NHL noch viel schlimmer, weil es ja nur 2 gibt, wenn du gewinnst.
Ja? Da ist ja fast die Frage, was machst du an der Trade-Deadline? Auf der anderen Seite, das Team ist in der Tiefe eigentlich so gut, um da nicht... Dein Lowlight noch, komm.
Ja, mein Lowlight hatte ich ja schon. Mein Lowlight sind eindeutig...
Stimmt, dein Highlight, sorry. Entschuldigung, ja? Natürlich.
Ja, mein Highlight, ich schwanke so ein bisschen, aber ich glaube, ist Colorado. Also auch wenn sie jetzt 2 Spiele verkackt haben, da unten in Florida, aber die sind wirklich, die haben jetzt 4 Spiele verloren und davon 2 in der letzten Woche, also nach regulärer Spielzeit, insgesamt noch ein bisschen mehr, aber die haben 9 Punkte Vorsprung im Westen, da ist wirklich, die haben es drauf dieses Jahr.
Ja, 19 Heimspiele, 17-0-2, das ist...
Ja, das ist absolut irre, ne? Und auch 14 Auswärtsspiele gewinnen, ja, also in Regulation, das ist schon, ne, da kannst du schon echt nicht maulen. Und die hatte ich ehrlich gesagt auch vor der Saison jetzt nicht so doll auf dem Schirm, ja? Und also das ist für mich schon ein Highlight und vielleicht so, dass das zweite Highlight ist, wie lange sich Chicago da im Moment doch noch in aussichtsreicher Position halten kann. Ja, da hätte ich gedacht, die werden dann relativ schnell wieder durchgereicht nach unten. Das scheint aber irgendwie nicht zu passieren. Die gewinnen immer noch mal an der richtigen Stelle nochmal, sodass man vielleicht sogar mal Playoffs mit Chicago wieder sehen könnte. Das wäre natürlich auch spannend.
Ja, immer gern. Also ist ja, aber insgesamt die wilde Tabelle, da schauen wir bei Gelegenheit sicher nochmal drauf. Ja. Wir haben gesagt, wir erhöhen die Schlagzahl, wir haben so viele Themen.
Genau.
Der Hinweis auf du.
Das machen wir.
Thorsten, vielen Dank, dass du deine Mittagspause jetzt nochmal verlängert hast. Ganz, ganz lieb.
Ja, da muss ich wieder aufpassen, dass mich keiner erwischt dabei.
Ja, aber vielen, vielen Dank und wir hören uns, wir sagen Tschüss, ne? Weil wir hören uns bald wieder hier bei Overseas. Ja.
Alles und klar.
Bis dann.
Tschüss. Alle Gute nach Deutschland. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.